Also heute Morgen möchte ich von
unseren Ambitionen, die Ambitionen des Herzens reden. Also was prägt so manchen in unserem Zeitalter? Das Begehren von dem, was ins Auge sticht, was die stärksten Emotionen hervorruft, die anderen zu beeindrucken, wie viele Likes man für seinen letzten Facebook-Post bekommt oder sowas, wie viele Abonnenten man auf seinem YouTube-Kanal hat oder was noch. Selbst im christlichen Umfeld wollen wir etwas gelten, gesehen, anerkannt und geliebt werden. Wir wollen mit Dingen assoziiert werden, die beeindrucken, mit Ergebnissen, schöne Gefühle, guter Rentabilität, Erfolg oder was noch. Darum meine Frage heute Morgen. Was motiviert uns heute? Wovon träumen wir? Welche Ziele verfolgen wir auf dieser Reise auf Erde? Und ich lade jetzt Sonja ein zum Bibeltext lesen. Und in der Geschichte, die wir heute Morgen lesen werden, hebt Markus drei verschiedene Gruppen von Söhnen hervor. Und ich möchte ihre Einstellung, Ziele, Lebensziele näher beleuchten, um daraus einige Anwendungen abzuleiten. Sonja, und wir lesen in der NGU Markus 10, Vers 32 bis 45.
Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. «Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf», sagte er. «Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen.» Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: «Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.» «Was wollt ihr?» fragt er. «Was soll ich für euch tun?» Sie antworteten: «Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.» «Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet», entgegnete Jesus. «Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss?» «Das können wir», erklären sie. Da sagte Jesus zu ihnen: «Den Kelch, den ich trinken werde, ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzt, wird das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt.» Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: «Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommt. Bei euch ist das nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.»
Merci beaucoup, Sonja. Ich bete gerade noch Französisch. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est efficace pour sonder notre cœur, pour parler au plus profond de notre être. Et nous avons besoin que tu nous donnes de pouvoir la comprendre, alors ouvre nos yeux pour que nous puissions en tirer ce qui est nécessaire. Amen. Also, Jesus beginnt hier die letzte Phase seines Dienstes. Er begibt sich nach Jerusalem, um dort zu sterben. Er wollte seine Jünger auf das, was kommt, vorbereiten, denn es wird sie zutiefst erschüttern. Er erklärt ihnen zum dritten Mal ausführlich, was mit ihm geschehen wird. Sein Prozess, sein Leiden, seine Erniedrigung, seine Hinrichtung und seine Auferstehung. Ein ernster, feierlicher Moment. Jesus offenbart sich seinen Freunden, erklärt ihnen seine Mission und zeigt ihnen, dass er die volle Kontrolle über alles hat, was mit ihm geschehen wird. Also, jetzt die erste Gruppe, die Söhne des Zebedäus. Eine sehr menschliche Haltung. Ehrenplätze. Als Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagte zu ihm, Meister, wir möchten, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie jemandem etwas wirklich sagen wollten? Aber die Person hört ihnen mit nur einem halben Ohr zu und sagt, ja, ich habe zugehört oder ich höre dir zu. Sie nickt, das ist interessant, was du sagst, aber sie denkt an etwas anderes. Mit den Gedanken, Sorgen anders beschäftigt. Das ist unangenehm, nicht wahr? Wenn man mit jemandem kommuniziert, möchte man seine ganze Aufmerksamkeit haben. Sehen Sie die Kluft hier? Während Jesus Ihnen den Wendepunkt der ganzen Menschheitsgeschichte erklärt, von dem kommenden Leiden seiner menschlichen gesehen ungerechten, unbegreiflichen Tötung spricht, kommen die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, zu Jesus und sagten ihm, okay, Jesus, das war sehr interessant, was du gesagt hast. Das ist sehr gut, aber hör zu. Wir wollen, dass du für uns tust, was wir von dir verlangen. Sie geben ihm fast einen Befehl. Meister, wir möchten, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Ich an Jesus Stelle hätte ihnen gesagt, ändert euer Ton. Oder was wollt ihr? Formuliert eure Frage anders? Oder interessiert euch das nicht, was ich euch sage? Aber nein. Jesus antwortet ihnen ungerührt, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Was erwartet ihr von mir? Diese Frage war wirklich treffend. Denn Jesus als Gott wusste sehr wohl, was sie dachten, was sie wollten. Aber mit dieser Frage mussten Jakobus und Johannes enthüllen, was in ihren Herzen war. Sehr menschliche Ambitionen. Also warum stellten sie ihm diese Bitte? Was hatte sie innerlich motiviert? Ist ihnen die Nähe mit Jesus zu Kopf gestiegen? Dachten Sie, besondere Rechte zu haben? Gehörten sie nicht zusammen mit Petrus zu diesem Dreierteam, die Jesus am nächsten standen? Mit ihnen war Jesus auf dem Berg der Verklärung. Oder vielleicht hat sie auch die Rücksicht auf ihren sozialen Hintergrund zu dieser Forderung veranlasst. Moment, hey, wir stammen nicht aus irgendeiner Familie. Wir sind die Söhne des Zebedäus. Wir hatten ein florierendes Familienunternehmen in der Fischerei. Als Jesus rief, gaben wir alles auf, um ihm zu folgen. Adieu, berufliche Karriere, guter Job, materielle Sicherheit, um Jesus nachzufolgen. Seither wurden sie wahrscheinlich mit Ablehnung, Spott, Verachtung seitens der Gegner Jesus konfrontiert. Also mit all dem verdienen wir doch die besten Plätze im Himmel, oder nicht? Wie sehr ähneln uns diese Jünger? Haben wir jemals gedacht oder vielleicht sogar gesagt, mit all dem, was ich für Jesus getan habe, verdiene ich etwas anderes als diese Schwierigkeiten, nicht? Wie viele Menschen erwarten Ehre, Respekt, weil sie vielen Menschen geholfen und auf viele Dinge verzichtet haben und denken, dass sie etwas von Gott verdienen? Ich erinnere mich an eine sehr schwierige Zeit in unserem Dienst in Lens. Unsere Missionsarbeit machte keine Fortschritte, es ging scheinbar eher rückwärts. Mit Feindseligkeit, falschen Anschuldigungen, Wegfall. Ich sagte zu meiner Frau, komm, wir packen unsere Sachen und gehen zurück ins Elsass. Es ist so menschlich, mit Jesus zu feilschen, zu verhandeln, um persönliche Ambitionen und Ansprüche zu nähren. Ja, Jesus, ich vertraue dir, aber tu, was ich von dir verlange. Eine so menschliche Argumentation vom Egoismus verfälscht, die völlig an Gottes Plan vorbeigeht. Wie viele Menschen sind verbittert, nachdem sie Jesus jahrelang gedient haben, enttäuscht. Weil ihre Erwartungen an der falschen Stelle waren. Wie viele Gemeinden leiden, weil ihre Mitglieder ganz andere Anliegen am Herzen haben als Jesus. Sie sind so sehr auf ihre Bedürfnisse, Wünsche, Hobbys konzentriert und oft in ihren Überzeugungen festgefahren. Und darum liegt es ihnen nicht mehr am Herzen, ihren Dienst für den Fortschritt des Reich Gottes auszuüben. So kann man Sonntag zu Sonntag brav am Gottesdienst teilnehmen, ohne zu verstehen, dass die Erwartung Jesus ganz woanders liegt. Wie viele Seelen warten auf die gute Nachricht und niemand kommt, um sie ihnen zu verkünden. Warum? Warum? Ist es, weil wir uns zu sehr auf unsere persönlichen Ambitionen, unsere Gewissheiten, unsere Karriere konzentrieren? Haben wir es uns im christlichen Leben bequem gemacht, anstatt aufmerksam und verfügbar für den Ruf des Herrn zu sein? Die Söhne des Zebedäus und ihre Mentalität des Ich zuerst, ich habe Recht, ich verdiene, ich, haben eine klare Antwort bekommen. Jesus zeigt ihnen den Weg zur wahren Größe. Wenn aber jemand unter euch groß sein will, so soll er euer Diener sein. Und Wenn jemand unter euch der Erste sein will, so soll er der Sklave aller sein. Und diese Antwort steht im völligen Gegensatz zu dem, was unsere Gesellschaft anstrebt. Wahre Größe kostet viel für unser Ego. Dienen, statt bedient zu werden. Charles Wesley schrieb in einem alten Kirchenlied: Bewahre uns klein und unbekannt, wertvoll und geliebt von Gott allein. Bewahre uns klein und unbekannt, wertvoll und geliebt von Gott allein. Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Die erste Gruppe von Söhnen, die beiden Söhne des Zebedäus, haben sich in falsche Überlegungen verahnt, waren von ihren egoistischen Wünschen geblendet und erkannten nicht, wer Jesus, ihr Meister, wirklich war. Sonja, wir gehen weiter in den Text mit einem Zoom auf einen anderen Sohn, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Vers 46.
Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragt Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg.
Immer noch auf dem Weg nach Jerusalem kommt Jesus, umgeben von seinen Jüngern, darunter die Söhne des Zebedäus, und einer Menschenmenge nach Jericho. Dieser Weg ist der Weg, auf dem ein anderer Sohn sein Leben lang bettelt. Es handelt sich um den Sohn des Timäus, Bartimäus. Ein armer, blinder Mann, der außerhalb der Stadt bettelt, vielleicht weil er stört. Das ist ein echter Letzter nach den Maßstäben unserer Welt. Ein typisches Beispiel für einen Menschen, der niemanden interessiert, der ein Leben im Elend führt. Als er dann hört, dass es Jesus ist, der kommt, schreit Bartimäus: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Stellen Sie sich vor, aus dem Mund eines ungebildeten, blinden Bettlers, der am Wegesrand dahin vegetiert, ertönt der Ruf: Jesus, Sohn Davids. Das ist einfach unwahrscheinlich, unglaublich. Auf dieser Art und Weise verherrlicht sich Gott. Bartimäus, der Blinde, der Unwissende, der Verstoßene, ist der Erste, der in Jesus, dem Sohn Davids, den Messias, erkennt. Er ist der König, der gemäß den Prophezeiungen kommen sollte, der dazu berufen ist, ewig zu herrschen. Der König der gesamten Schöpfungen. Was für einen Glauben. Und Bartimäus irrt sich nicht an der Person. Er schreit zu Jesus: Erbarme dich meiner. Er sagte damit, schau auf mein Elend, tritt ein, rette mich. Im Angesicht des Urhebers des Lebens ist dies die einzige richtige Haltung. Erbarme dich meiner. Ich bin ein armer, elender Mensch. Fabelhaft, nicht wahr? Dieser glaubensstarke Schritt des Sohnes von Timäus. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus geschrien, hab Erbarmen mit mir? Rette mich! Diese Schreie des Herzens lassen Jesus, unseren Schöpfer, nicht gleichgültig. Angesichts dieses Hilferufs hält Jesus inne und lässt ihn rufen, damit er zu ihm kommt. Auf den Ruf Jesus hin steht Bartimäus auf, wirft seinen Mantel ab und geht zu Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal mit einem Obdachlosen unterhalten haben, aber der Mantel des Obdachlosen ist sein Schutz, seine Heizung, sehr oft sein wertvollster Besitz, das Einzige, was er hat. Auf dem Ruf von Jesus, den er als den Retter Israels erkennt, wirft Bartimäus das Kostbarste, was er hat, sein wichtigstes Gut, weg und verlässt das bisschen Sicherheit, das er noch hatte, um sich ganz Jesus, dem Sohn Davids, dem ewigen König, anzuvertrauen. Was für ein Glauben! Gibt es in deinem Leben noch Mäntel, die du nicht loslassen möchtest, um zu Jesus zu gehen und in seinen Willen einzutreten? Und Jesus stellt zum zweiten Mal in diesem Abschnitt des Markus-Evangeliums die Frage, was willst du, dass ich für dich tue? Was möchtest du? Das ist genau die gleiche Frage, die Jesus den Söhnen des Zebedäus stellte. Der Blinde antwortete ihm, mein Herr, lass mich wieder sehen. Jesus sagte zu ihm, geh, dein Glauben hat dich gerettet. Sofort wurde er wieder sehend und folgte Jesus auf dem Weg. Weit entfernt von den egoistischen Wünschen der Söhne des Zebedäus spürt man hier die ganze Intensität der Verzweiflung des Sohnes von Timäus. Mein Meister, lass mich wiedersehen. Welch ein Kontrast, wo Jakobus und Johannes, die engsten Jünger Jesus, einen glorreichenden Platz und Anerkennungen verlangten, bietet Bartimäus, der Verstoßene, der Ausgeschlossene, der Vergessene, seinen Meister um das Augenlicht. Wo die beiden Söhne des Zebedäus einen Vorteil aus ihrer Nähe zu Jesus ziehen wollen, fleht der Sohn des Timäus um die Gnade, um Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus erfüllt seine Bitte, während er die von Jakobus und Johannes ablehnen und korrigieren muss. Wo der Stolz von Jakobus und Johannes sie blind macht, bringt Bartimäus Glaube an Jesus, ihn zum Sehen. Und zum Schluss möchte ich, dass wir uns auf einen dritten Sohn unseres Textes konzentrieren, den Menschensohn. Der Menschensohn, eine Haltung des Dienens, des Opfers. Den Jüngern mit ihrer Ambition nach Größe, Ehre, Anerkennung erklärt Jesus. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Frage, die Jesus den Söhnen des Zebedäus um dem Sohn des Timäus stellte, was willst du, dass ich für dich tue, stellte Jesus, der von Gott geliebte Sohn, auch seinem himmlischen Vater. Vater, was willst du, dass ich für dich tue? Und der Vater sagte zu ihm, mein Sohn, willst du hingehen und für die Erlösung der gesamten Menschheit arbeiten? Das sind diese Menschen, die ich liebe und die sich in ihrer Auflehnung und ihren Sünde verlieren. Und er ging dorthin. Für Jesus bestand seine Nahrung darin, den Willen seines Vaters zu tun. Und jetzt steht er vor den Jüngern und erklärt ihnen die wahre Größe, zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Lösegeld war der Preis, den man für den Kauf von Sklaven oder Gefangenen zahlen musste. Jesus kommt, um diesen glorreichen Titel des Menschensohn mit seinem Leiden zu verbinden. Für ihn ist das Kreuz der Höhepunkt des Ruhms. Er ist der leidende Knecht des Herrn, von dem Jesaja gesprochen hat. Können Sie sich das vorstellen? Der glorreiche Menschensohn, den Daniel in seiner Herrlichkeit sah, lässt sich von den Menschen, die er geschaffen hat, so sehr erniedrigen. Erbarmungslose Soldaten spucken ihm ins Gesicht, beleidigen ihn, reißen ihm den Bart aus, zerfetzen seinen Rücken, schlagen ihn ans Kreuz. Er leidet alles nur mit einem einzigen Ziel. Er opfert sein Leben an unserem Platz. Die Strafe, die wir verdient haben, ist vollzogen. Unsere Schuld ist gesühnt und unsere Sünden können vergeben werden. Gottes Gerechtigkeit ist befriedigt. Nun können wir mit ihm leben und ihm dienen. Hast du Jesus als Retter deines Lebens schon erkannt? Ist Jesus der Herr deines Lebens? Welch ein Kontrast! Auf der einen Seite der Welt, da kämpft man sich nach vorne, eifert um die besten Plätze. Mit Gewalt sucht man zu beherrschen und sich bedienen zu lassen und Erfolg im Leben zu haben. Hier, der Menschensohn, ihm gehört das Reich, die Herrlichkeit, die Macht, die Autorität. Er kommt in diese verdorbene Welt, in dem er sich all seiner Herrlichkeit entledigt als ein demütiger Diener, um uns zu retten. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was für eine unwahrscheinliche Haltung dieses Sohnes, Jesus, des ewigen Königs. Es ist der Menschensohn, der sein Leben als Lösegeld für Menschen gibt, die so verdreht und egoistisch sind wie ich. Angesichts einer solchen Liebe, eines solchen Beispiels dessen, der es wert ist, geliebt, angebetet und bedient zu werden, wie sehen wir unsere Dienste? Was sind die Ziele unseres Lebens? Was sind deine Ziele? Die wichtigste Lektion heute Morgen ist: Was willst du, dass ich für dich tue? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Wenn Jesus diese Frage an dich richten würde, was willst du, dass ich für dich tue? Was würdest du ihm antworten? Denke einen Moment lang über dein Leben nach, über dein Engagement, über die Art und Weise, wie du Jesus dienst. Gibt es vielleicht Enttäuschungen oder sogar Forderungen, die du an Gott richten möchtest? Nein, der Herr schuldet uns nichts. Er hat sein Leben für uns geopfert. Es ist er umgekehrt. Er verdient alles von uns. Unser Leben ist sehr kurz. Unser Leben ist sehr kurz. Und wir haben nur ein Leben. Nur ein Leben. Also lasst uns dem Herrn mit den Gaben dienen, die er uns gegeben hat, motiviert von seiner Herrlichkeit allein, damit noch mehr Seelen für Jesus gewonnen werden. Jesus sagte, arbeitet nicht für die vergängliche Speise, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt, die der Menschensohn euch geben wird. Schlussfolgerung. Erfüllen wir den Plan Gottes in unserem Leben? Heute? Jetzt? Die Welt braucht dringend lebendige Gemeinden. Christen, die ihre Identität leben und ihre Verantwortung erkennen, die durch ihr Leben die Herrlichkeit Gottes verkünden, die in Verbindung mit ihren Mitbürger leben und in ihrer Stadt präsent sind, Männer und Frauen, Jünger, die lieben, die reagieren, wie Jesus es getan hätte und die durch ihr ganzes Leben zu Buße einladen. Gott möchte dich gebrauchen, damit sich etwas für die Ewigkeit bewegt. Was machst du aus deinem Leben? Du existierst, um Gott zu verherrlichen. Das ist dein Auftrag. Du existierst, um Gott zu verherrlichen, um Jesus wieder zu spiegeln. Das, was unserem Leben den tiefsten Sinn gibt, ist ganz konkret Gottes Willen zu seiner Ehre zu tun und dass Christus sein Leben in uns leben kann. Dafür hat Gott uns ein Leben gegeben. Damit wir seinen Willen tun, damit sein Name verherrlicht wird und nicht unser. Und er wird alle, die das in ihrem Leben verstanden haben, reichlich belohnen. Jim Elliot sagte: Es ist nicht töricht, auf das zu verzichten, was man nicht behalten kann, um das zu erlangen, was man nicht verlieren kann. Möge euch Gott reichlich segnen.